Aktionen gemacht haben und sind so geil. Aber sie haben es gewagt und so. Und meiner Meinung nach gehören die auch in das Guinness Buch der Rekorde, aber hundertprozentig. Vielleicht kennt ihr ein paar. Ich helfe euch ein bisschen. Ich zeige Bilder und ihr Kinder dürft sofort raten, wer das ist. Ihr dürft reinschreien. Na, jetzt muss ich mal gucken. Na, ja. Wieso läuft's nicht? Dann schalte du ein Bild weiter. So, wer ist das? Jona, richtig. 3 Tage im Fisch verbracht. Ja, wenn das nicht ins Guinness-Buch der Rekorde gehört. Er ist lebendig rausgekommen und ich habe noch nie jemanden gehört, der 3 Tage drin war. Und 3 Nächte, sage ich jetzt mal. Und ja, das war's. Der Nächste, ihr müsst klicken. Wer ist das? Simson. Er war nicht nur der stärkste Mann, er hat sogar mit einem Löwen gekämpft und ihn zerrissen, steht in der Bibel. Also nicht mal ein Löwe kann einen Löwen zerreißen, so einfach. Aber Simson war so stark, seine Kraft war unbegrenzlich, dass er einen Löwen sah und ihn einfach zerriss vor Kraft. Also war nicht das Schönste wahrscheinlich, was er gemacht hat, aber daran konnte man erkennen, wie stark er war. Das nächste Bild? Das wird schwer. Wer ist das? Ja gut, aber nicht ganz er. Seine 3 Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego hießen die. Die waren unbrennbar. Sie sind ins Feuer gegangen und das war so ein Ofen, wo die Männer nicht mal in die Nähe kommen mussten, weil die kamen in die Nähe und fielen schon tot um. Aber die waren drin und standen da und es passierte nichts. Also ich kenne niemanden, der sowas vollbracht hat und lebendig da rausgekommen ist. Das gehört ins Buch der Rekorde. Weiter? Oh, das wird schwierig. Das ist ein Bett. Das ist ein Riesenbett. Es gab... Ja, da gibt es viele Betten. Aber so ein Riesenbett. Es gab einen König der Riesen. Er hieß König Og. Und wenn der Gideon schon groß war, mit 2,40 Meter oder 2,70 Meter, dann war der Mann circa 4,50 Meter. Weil sein Bett 4,50 Meter war und man sagt, so 20 Zentimeter mehr sollte man das Bett auswählen. Und der Mann war über 4 Meter. Deswegen war er König der Riesen. Also das ist der größte Mann, den ich kenne. Denn der größte Mann, den wir kennen, war 2,72 Meter, ein Amerikaner. Aber in der Bibel steht, es gab noch einen größeren. Ich möchte heute über einen Mann reden, nochmal klicken und vielleicht denkt ihr oder wisst ihr, wer das ist. Bitte? Mose. Mose ist gut, passt nicht ganz. Petrus passt besser, hat auch was mit Wasser zu tun. Richtig. Petrus gehört auch ins Buch der Rekorde. Das nächste Bild, wir haben einen Text, das ist ein Riesentext, lasse ich mal da, ich erkläre das ein bisschen mit den eigenen Worten. Es ist eine interessante Geschichte aus Matthäus 14 und dort erfahren wir was über das Leben von Petrus, aber direkt über Petrus auch, was er so geschafft hat. Und wir lernen vielleicht heute, dass es gibt ein Leben, das nicht voller Träume ist und unerfüllter Wünsche, sondern es gibt ein Leben, wenn du es wagst, wenn du es gehst, dass es fantastisch sein wird und dass es voller Erfahrungen sein wird mit Gott. Was für einen Rekord hat Jesus oder was für einen Rekord hat Petrus vollbracht? Ja, er ist auf Wasser gegangen. Richtig, er ist auf Wasser gegangen. Man kann es doppelt sagen. Sein Rekord beträgt, ich sage jetzt mal, 3-4 Schritte auf dem Wasser. Ich kenne niemanden, der das versucht hat, denn man geht sofort unter. Aber Petrus hat es geschafft und heute hören wir, wie das zustande gekommen ist. Es war so, Jesus hat mit sehr vielen Menschen gesprochen und dann sagte er seinen Jüngern, wisst ihr was, steigt ins Boot und fahrt schon rüber, ich komme nach. Wahrscheinlich sind sie ins Boot gestiegen und dachten, wie will er nachkommen, er hat nicht mal ein Boot. Vielleicht wird ihn jemand mitnehmen. So sind sie ins Boot gestiegen und sind losgesegelt. Und Jesus hat gebetet oben. Und dann Richtung 4, 5 Uhr morgens schon, also die segeln schon die ganze Nacht, entsteht ein Riesensturm. Und das war See Genezareth. Und See Genezareth war dafür bekannt, Es ist ein bisschen kleiner als der Bodensee, so die Hälfte vom Bodensee kann man vielleicht sagen. Und es war dafür bekannt, es waren überall Berge drumherum. Das heißt, es liegt wie in so einem Tal. Bedeutet, wenn der Wind von der Seite kommt, bricht er und es entsteht eine unglaubliche Geschwindigkeit. Und man kann den Sturm nicht wirklich sehen, weil überall Gebirge ist. Das heißt, von einer Minute auf die andere kann es kommen. Es fängt auf jeden Fall ein Riesensturm an. Aber ganz echt, da sind doch erfahrene Fischer, erfahrene Männer, die jeden Tag im Boot sind und genau wissen, was zu tun ist. Aber in der Bibel steht, es war so stark, dass sogar diese Männer Angst bekamen. Das muss schon was heißen. Man kann sagen, okay, ihr könnt euch an den Sternen orientieren, aber wenn alles zu ist mit Wolken, mit Wind, mit Riesenwellen, wie wir vielleicht da gesehen haben auch, ja, du wirst dich an gar nichts orientieren. Du versuchst dich nur festzuhalten. Und es war so weit, dass das Boot gar nicht mehr steuerbar war. Und noch dazu, sozusagen kein Licht, gar nichts. Noch dazu, der Wind spielt mit dem Boot, kann man so sagen, wie mit einem Streichholz. Es wird hin und her geschmissen. Und dann wird gesagt, als ob es nicht genug war, sehen die irgendeine Gestalt. Und sie schreien vor Angst wahrscheinlich, ah, ein Geist. Ich habe mich gefragt, wieso schreien die ein Geist? Also erstens wahrscheinlich kann ich mir vermuten, dass die Person, die kam, leuchtete. Ich kann mir das gut vorstellen, denn was siehst du schon im Sturm, wenn alles dunkel, überall die Wellen drumherum sind, du siehst da gar nichts. Aber wenn was leuchtet, so in der Nacht, dann ist das wahrscheinlich sichtbar. Auf jeden Fall kommt eine Person und sie schreien, ein Geist. Es war so, es war eine Legende damals, sehr, sehr viele Leute kamen um, sehr viele Fischer kamen um und es war eine Legende da, dass wahrscheinlich ein Engel des Verderbens da war und die Menschen in die Tiefe gerissen hat. Ob das wirklich wahr ist, das glaube ich nicht, aber dann haben die wahrscheinlich, das ist hochgekommen und sie haben geschrien, ein Geist. Die Person geht langsam vorbei und dann sagt die Person, fürchtet euch nicht. Und erst dann macht es Klick, wer das ist. Erst dann sehen sie, es ist Jesus. Das ist Jesus, der sie losgeschickt hat. Und jetzt kommt er auf dem Wasser. Es ist schon unfassbar. Aber was ist für Jesus nicht möglich? Also er hat die Welt gemacht, er kennt alles. Für ihn ist nichts unmöglich. Für ihn. Und ich kann mir vorstellen, die sitzen da alle im Boot, sehen Jesus und dann fällt ihnen wie ein Stein vom Herzen. Denn die wissen, Jesus hat schon vieles vollbracht. Bitte das nächste Bild. Jesus hat vieles vollbracht. Und jetzt denken, ja, er wird gleich ins Boot kommen, er wird die Hände wahrscheinlich ausstrecken, den Wind befehlen und alles wird ruhig sein. Und ich sehe schon, wie sie wahrscheinlich dastehen und sagen, komm, komm Jesus, komm rein, hier ist das sicher, wobei da gar nicht sicher war, aber komm rein. Und Jesus steht da und bevor das passiert, steht einer noch auf. Und es war ja schlecht zu sehen. Er sagt, wenn du wirklich Jesus bist, lass mich zu dir kommen. Ich finde das ein bisschen interessant und auch ein bisschen lustig. Es ist Sturm. Sie fürchten sich, wollen endlich Ruhe haben. Da steht Petrus auf und sagt, ich will da raus. Ich bin mir sicher, ein paar Jünger, die waren ja alle unterschiedlich, dass manche gesagt haben, ja setz dich hin, Petrus, immer der Erste, jetzt hör auf. Jetzt nicht. Meine Güte, du musst nicht immer der Erste sein. Da gab es wahrscheinlich andere wie Judas, dem war das ja egal. Er dachte wahrscheinlich, ja, geh raus. Einer weniger. Das ist schon okay so. Ja? Da gab es unterschiedliche Meinungen, bin ich mir sicher. Aber keiner wollte, dass er da rausgeht. Und ich kann mir vorstellen, dass manche wahrscheinlich von den Jüngern gesagt haben, oder er gesagt hat, Andreas, Thomas, wollt ihr mit? Kommt, lass uns rausgehen. Nein, das ist okay. Du darfst, aber wir lieber nicht. Und er sagt, Jesus, darf ich? Weil er weiß, wenn Jesus sagt, dann stimmt das, dann wird das passen. Und Jesus sagt, komm. Das war das Unglaublichste, was wahrscheinlich im Leben von Petrus da war. Und er steigt wirklich aufs Wasser. Er greift sozusagen das Boot geht über die Reling und geht raus. Und zum ersten Mal stellt er seinen Fuß aufs Wasser und merkt, es trägt, es hält, ich stehe. Und Petrus war immer oft der Erste. Er ist einer der Ersten gewesen, der zum Grab gelaufen ist, als es hieß, Jesus lebt. Er war nicht der Erste, der ankam, Johannes war ein bisschen jünger, aber er war der Erste, der losgelaufen ist. Als Jesus angegriffen wurde, war er der Erste, der den Dolch gezogen hat, so ein Passadolch, und wollte Jesus beschützen. Und als er Jesus gesehen hat, als er auferstanden ist, war er der Erste, der ins Wasser gesprungen ist damals und zu ihm losgeschwommen ist. Und hier sagte er sich, ich muss da raus, ich muss zu ihm, da ist er sicher. Und er ging raus und viele sagen, ja, was passiert? Kannst das nächste Bild drauf machen. Er geht und was passiert? Ein paar Schritte weiter. Er sieht die Riesenwellen und fängt an zu sinken. Und Jesus sagt, du Kleingläubiger, wieso hast du nicht geglaubt, wieso hast du nicht vertraut? Und viele von uns sagen, ach Petrus, du Versager, bist untergegangen. Ja, als ob es viele geschafft haben davor oder als ob es so einfach war. Ich glaube, wir sehen die andere Situation nicht. Die Jünger sind in einem ganz kleinen Fischerboot. Nachts im Sturm auf dem gefährlichsten See, was sie kennen. Riesenwellen, es plätschert nur so hin und her. Der Sturm greift ein und ich denke, da gehört schon ein Riesenmut dazu zu sagen, ich will da raus. Und Petrus hat es gewagt. Jesus hat ihn gerufen und er ist aus dem Boot gestiegen. Und ich möchte deine Aufmerksamkeit heute so ein bisschen nicht nur auf Jesus lenken, sondern auf die, die im Boot sitzen. Ich glaube, dass wir oft die Situation falsch einschätzen und sagen, ach, dieser Angsthase ist gesunken. Aber was ist mit denen, die im Boot geblieben sind? Ich glaube, die haben sich nachher in grün und blau geärgert, dass sie nicht rausgekommen sind, dass sie nicht zu Jesus gegangen sind. Ich habe den Eindruck, dass wir als Christen oft glauben, wenn wir Christ geworden sind, dass wir in so einem kleinen Kuschel-Christ-Club reinkommen, wo alles schön und gemütlich ist und alles so sicher ist. Aber das ist es nicht. Die haben bestimmt im Boot gesagt, bleib lieber hier. Hier ist das sicher, doch andersrum, es war überhaupt nicht sicher, auch im Boot nicht. Es war sicher, mehr zu Jesus hinzulaufen. Und Petrus hat das gemacht. Ja, vielleicht fing er an zu sinken, aber so eine Erfahrung hat keiner von den anderen gemacht. Das Leben in der Nachfolge zu Jesus hin sieht nun manchmal so aus. Es ist voller Abenteuer, voller Hindernisse, voller Fallen, aber voller Aufstehen auch. Und es ist Zeit der blauen Flecken, aber es ist eine Zeit, die du mit Hilfe Jesu überwinden wirst. Weißt du, Jesus hat nie gewollt, dass wir in so einen kleinen Christkuschelclub eintreten. Er hat auch nie gesagt, das Einzige, was zählt, ist, dass du in den Himmel kommst. Nein, hat er auch nicht gesagt. Und er hat auch nie gesagt, dass das einzig Wichtige ist, dass du zu Hause zwischen deinen vier Wänden glaubst. Nein, dann sollst du beten, aber glauben sollst du draußen. Jesus hat gesagt, trag deinen Glauben nach draußen. Sag es den anderen, sollen die anderen es hören. Der Jesus ist nicht damit zufrieden, dass wir aus Sündern begeisterte Christen werden. Mit begeisterten Christen kann er wenig anfangen, denn sie klatschen Jesus zu, aber wenn es hart wird, ich kenne den nicht. Jesus will nicht begeisterte Christen, Jesus will Nachfolger haben. Die sagen, Jesus, ich möchte dir hinterhergehen. Ich möchte dir nicht Beifall zuspenden, sondern ich möchte zu dir zutreten. Oder warum denkst du, möchte Jesus, dass wir glauben und aus denen, die glauben, Jünger machen. Er will, dass wir aus den Nachfolgern machen, dass wir ihnen zeigen, was es heißt, Jesus hinterherzugehen und nicht ihn einfach zu bewundern. Er braucht Menschen, die sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ja, vielleicht falle ich. Ja, vielleicht bin ich schwach. Aber ich vertraue dir, dass du mir die Hand gibst und mich trägst und mich aus dem Wasser rausholst, wenn es soweit ist. Wir reden oft von diesen Missionaren, wie zum Beispiel Billy Graham oder Ulrich Pazani oder Hudson Taylor, die die Welt bewegt haben, da wo die waren. Und wir sagen, wow, waren das Männer und Frauen. Aber mir passiert irgendwie nie sowas. Ja, schau doch ihr Leben an und dann wirst du sehen, warum dir vielleicht das seltener passiert. Wenn du die Geschichte von ihnen durchliest, wirst du die Unterschiede merken. Sie hatten Jesus Christus vertraut. Und sie standen Jesus Christus nicht im Weg, sondern er sagte, komm, und sie gingen. Einfaches Prinzip, er ruft und du gehst. Sie wagten Glaubensschritte in ihrem Leben und bildlich gesagt gingen sie aufs Wasser. Es war nicht sicher. Und bis heute erleben wir so viel Verfolgung in manchen Ländern, wo nichts sicher ist für Christen. Und doch gehen die dahin, weil sie sagen, die Menschen brauchen Jesus da hinten. Sie gehen doch alle um. Und das ist so toll, dass sie gehen. Deswegen schrieb Gott diese Geschichte für uns auf. Vielleicht lebst du schon lange als Christ, aber Nachfolge, oh, das ist noch nicht stattgefunden. Du sitzt in deinem Boot und erlebst nichts und du sagst, irgendwie ist Christsein langweilig. Ja, das ist langweilig, das stimmt, wenn du mit Jesus nichts erlebst und Jesus nichts zutraust. Natürlich. Ich kann dir so viel von Jesus erzählen, ich kann so viel dir vorlesen, aber wenn du Jesus erleben willst oder wenn du ein Abenteuer, so wie Petrus mit ihm erleben willst, solche Dinge, dann musst du schon Jesus vertrauen, dann musst du zu Jesus selber hin. Er ist der gleiche, gestern, heute und morgen. Und so wie er mit Petrus war, so wird er mit dir auch sein. Du wirst manche Schritte gehen und Jesus wird bei dir sein. Und er wird dich auffangen, wenn du untergehen solltest. Ein Leben in der Nachfolge ist ein Abenteuer. Weil du weißt nie, was passiert, aber du vertraust und Jesus wird dich immer führen. Er wird dich niemals untergehen lassen. Und es kann für jeden, der hier sitzt, wirklich ein Abenteuer sein. Nicht ein Abenteuer, wie du einen Film guckst und dann rausgehst und sagst, das will ich auch können. Ja, das kannst du auch. Mit Gott kannst du es. Weil Jesus damals so war und jetzt ist er genauso. Er verändert sich kein Stück. Er ist ewig. Es ist keine Schande, Fehler zu machen. Und ich sehe Petrus nicht als einen Versager. Auf keinen Fall. Es ist keine Schande, oder besser gesagt, es ist eine Schande, im Boot sitzen zu bleiben und nicht rauszugehen. Es ist schade, dass sie das nicht gemacht haben, die anderen. Aber Jesus in voller Macht zu erleben, ist etwas Herrliches. Und jeder, der hier sitzt und Jesus anvertraut hat, manche Situationen, Leben, wird sagen, er wurde getragen und es war toll. Ich versuche immer so Bilder zu finden für manche Situationen. Und ich finde, ein Bild für die Beziehung mit mir und Jesus, ein negatives Bild, ist ein Sumpf. Wie entsteht ein Sumpf? Wasser geht rein und es bleibt stehen. Und es geht nicht raus und nichts kommt rein. Also Frisches geht nicht rein und es geht nicht raus. Und es fängt dann zu stinken, es fängt dann zu verfaulen quasi schon. Alles, was da liegt, es riecht schon nicht gut, es sieht nicht gut aus und es bewegt sich nicht. Wieso passiert das nicht mit einem Meer? Ganz einfach. Nicht, weil das Meer jetzt salzig ist und da jetzt Salz drin und alles gut ist. Nicht unbedingt, weil das Wasser dort reingeht und rausgeht. Es ist eine Bewegung, die da stattfindet. Und da ist Leben. Und wir müssen aufpassen, dass wir als Christen nicht in so einem Christensumpf landen, selber persönlich, wo sich nichts bewegt in meinem Leben. Ich bin Christ geworden und ich bin stehen geblieben. Und ich erlebe nichts mit Jesus. Das wäre schade. Das wäre wirklich schade, wenn du am Ende deines Lebens zurückschaust und sagst, ha, ich würde so viel gern machen, so viel mehr. Und Jesus sagt, ja, finde ich auch. Ich würde so gern mit dir mehr machen. Aber du willst ja nicht oder du wolltest nicht. Und das meine ich mit aussteigen. Du musst Jesus was anvertrauen. Es ist einfach, Jesus sein Portemonnaie anzuvertrauen, wenn es voll ist. Aber wenn nichts drin ist, das ist ein Wagnis, zu sagen, Jesus, ich vertraue dir trotzdem an. Es muss nicht immer Mission im Dschungel sein, das nicht. Es kann Kinder bei euch im Kindergarten sein, bei euch in der Schule sein. Es kann bei dir auf der Arbeit sein. Wenn du einfach sagst, Jesus, ich kann irgendwie nicht weiter oder da ist jemand, der mich stört, der mich ärgert. Jesus, ich leg dir alles in die Hände. Bitte kümmere dich um mich. Ich bin doch dein Kind. Und du hast gesagt, du wirst mich tragen. Jesus, ich weiß gar nicht, wie ich nächsten Monat überleben soll, denn ich habe fast kein Geld mehr. Aber Jesus, du hast gesagt, du wirst deine Kinder tragen. Ich weiß noch, als Rudolf Janssen uns erzählte, sie hatten kein Geld einen Monat lang und sie haben gebetet und am nächsten Tag, ohne dass sie jemandem das gesagt haben, stand ein Riesenkorb vor der Tür mit Früchten oder mit Essen. Woher kommt das? Natürlich hat ihnen das jemand hingelegt, aber Gott persönlich hat sich um sie gekümmert. Und das ist Vertrauen, was wir erleben dürfen mit Jesus. Hast du schon mal gefragt, warum Jesus dich nicht in den Himmel genommen hat, als du dich bekehrt hast? Warum bist du noch hier? Warum bist du nicht da oben? Du bist doch sein Kind. Du bist noch hier, weil Jesus sagt, ich möchte, dass du von mir weiter erzählst und dass du lebst mit mir, dass du Wunder erlebst. Die Folge deiner Entscheidung mit Jesus ist die Begegnung irgendwann mit ihm im Himmel. Ich möchte dich heute ermutigen, nicht ein Bewunderer zu sein, der Jesus zuklatscht, sondern einer, der ihm hinterhergeht und ihm nachfolgt. Und wenn zu diesem Jesus oder wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich habe von ihm viel gehört, aber ich bin gar nicht so seins, ich bin nicht sein Kind, dann möchte ich dir sagen, ich freue mich, dass du da bist, denn du bist genau richtig heute hier. Du sollst heute von Jesus hören, von dem Jesus, der die Welt gemacht hat und der dich unheimlich liebt, der immer noch dasteht mit offenen Händen und sagt, komm zu mir, ich warte auf dich doch schon so lange. Wenn du Jesus begegnen willst, reicht es nicht, mir zuzuhören. Du musst zu ihm kommen und sagst, Jesus, ich möchte dein sein. Ganz oder gar nicht. Ich wünsche dir eine lebendige, eine liebevolle, eine tiefe Beziehung mit deinem Herrn Jesus Christus. Dass du deine Arme öffnest und ihm entgegenläufst. Und möge er dich tragen und möge er dich, und ich werde dafür kräftig beten, dass er dich aufs Wasser ruft und sagt, komm her. Denn du wirst ihn niemals schwach erleben und du wirst niemals erleben, dass Jesus versagt. Möge Herr Jesus, dieser Jesus, der damals Petrus gerufen und getragen hat, dich segnen. Und wenn du ihm gehörst, wenn du ihm gehorchst auch, wirst du ein wundervolles Leben haben, voller Abenteuer und voller Liebe und voller getragen sein. Möge Jesus dich segnen dabei. Amen.